schon richtig gut. Ja. Ist über einen Text aus dem Propheten Jesaja. Und zwar ist im Kapitel 50. Und zwar ab dem Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie immer höre. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich hauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechnen? Lass uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Pfeil zerfallen und Motten werden sie fassen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hofft auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Das Ganze ist ein sehr kurzes Kapitel. Diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, der ist in manchen Bibeln überschrieben mit der Überschrift Der Knecht Gottes im Leiden. Und immer hat man gesagt, ja natürlich, das bezieht sich auf Jesus Christus. Und wir finden natürlich im Neuen Testament manche Abschnitte, die sind wörtlich genauso, wie das hier geschrieben ist. Aber ich denke, dass die Bedeutung dieses Textes weitergeht, als dass man sagen kann, das bezieht sich nur auf Jesus. Die Frage ist, welche Bedeutung hat dieser Text für uns? Was ist das Erste, was auffällt, wenn wir diesen Text einmal im Gesamt machen?
Das Pferd.
Bitte?
Ja, das ist
ja, das ist eine hebräische Besonderheit. Das bedeutet Gott, der Herr. Deswegen, weil man den Namen Gottes nicht ausspricht im Hebräischen. Und wenn man das sieht, dann ist das Herr unterschiedlich. Ja. Das ist einmal mit Großbuchstaben und einmal mit normal geschrieben. Das heißt, Herr Gott oder Gott, der Herr.
Und
bei
dass man trösten möchte, also dass jemand in den anderen dienen will, indem er die Mut zuspricht und Gott.
Das sind wir schon in den Details. Mir geht es einmal darum, was ist der Haupt, also welche Besonderheit fällt bei diesen Text an?
Also mir fällt auf, jetzt für das Alte Testament, dass davon niemand die Rede ist, was ich eigentlich sehe vom Neuen Testament kenne.
Das stimmt, das findet man sonst fast nirgends. Das Wort Jünger im Sinne von Schüler oder Nachfolger. Oder mit einem Lehrer in Lebensgemeinschaft zu sein, das findet sich tatsächlich nur hier. Und dann hier ist es zweimal gleich. Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. Und weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Das ist dasselbe Wort wie bei den 12 Jüngern Jesu. Aber auch das ist noch nicht das. Fällt jemand auf, dass der einen ganz körperbezogenen Text hat? Fast der gesamte Körper wird hier in diesem Text erwähnt. Die Zunge, das Ohr, der Rücken, das Gesicht, sogar von Spucke ist hier erwähnt. Das ist das Erste, was mit Jüngerschaft zusammenhängt. Christ sein oder die Nachfolge hinter Jesus her, ist nicht zuerst eine Frage des Denkens oder der Philosophie oder der Religion, sondern eine Frage der Tat und es geht sogar einen Schritt weiter und der Existenz. Man wird nicht Christ, wie man zum Beispiel Mitglied in irgendeinem Verein wird. Ich kriege einmal im Jahr eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung im Förderverein der Schule in Cancun. Ich bin dort vor vielen Jahren einmal eingetreten, als die Existenz der Schule ganz kritisch war. Aber von einem Jahr bis zum nächsten vergesse ich regelmäßig, dass ich dort überhaupt dazu gehöre. Weil ich auch noch einmal im Jahr erinnert werde. Und unsere Kinder sind längst raus aus dem Schule. Also habe ich dort auch keinen praktischen Bezug mehr dazu. Es gibt leider viele Menschen, die denken, dass das Christsein so ähnlich funktioniert. Einmal im Jahr, meistens Weihnachten, wird man daran erinnert. Dann geht man auch vielleicht noch einmal zum Gottesdienst. Und dann denkt man, das reicht dann auch wieder im Jahr. Aber hier haben wir ein Beispiel, was Jüngerschaft wirklich bedeutet. Wenn wir wirklich mit Gott in Verbindung sind, dann gehört ihm unser ganzer Körper. Das, was wir hier lesen, ist alles andere als bequem. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, diese Jünger. Ich denke, das ist den wenigsten Menschen überhaupt bewusst, dass der Mund und die Zunge von Gott gegeben sind für einen ganz besonderen Dienst. Wir lesen im Neuen Testament, im Jakobusbrief, dass die Zunge ein größeres Übel ist als alle anderen Körperteile. Und die wird dort verglichen mit einem kleinen Feuer, mit dem man einen ganzen Waldbrand entfachen kann. Und nicht nur einen Waldbrand, man kann einen ganzen Weltenbrand mit dem in Gang setzen, was man redet. Ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, warum diese Reihenfolge steht. Gott hat mir die Zunge gegeben, um zu reden und dann erst unten Ohr, um zu hören. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass uns gesagt wird, jeder Mensch sei näher zu hören, langsam zum Reden und langsam zum Talken. Und das Erste ist noch nicht mal, dass wir schnell sein müssen zum Hören, sondern langsam zum Reden. Es gibt ja auch umgangssprachlich viele Tipps, dass man sagt, vom Reden das Gehirn einschalten, zum Beispiel. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass gleich das alles aus ihnen rauskommt. Und sie merken erst hinterher, was sie damit arbeiten. Und deswegen ist das Erste, was jemanden auszeichnet, der wirklich in Gemeinschaft mit Gott lebt, wie und auf was er redet. Man kann sagen, damit erweist Ernsthaftigkeit des Christians. Und es ist interessant, was uns dabei gesagt wird. Eine Zunge, wie sie Jünger haben. Also Jünger ist allgemein ein Ausdruck, aber wie Jünger ist zum Beispiel. Was ist ein Jünger? Ein Mensch, der sich entschieden hat zu lernen und sein Leben an das Leben eines Meisters zu hängen. Er entscheidet nicht selber, sondern er entscheidet aus dem Lernen heraus, aus der Haltung des Lernens heraus. Er ist nicht autonom, er ist nicht selbstbestimmt. Jüngerschaft entscheidet sich daran, dass jemand bereit ist, und zwar freiwillig, sein eigenes Leben an das Leben des Meisters zu hängen. Das ist heute total unmodern. Jeder soll selbstbestimmt sich von niemandem was sagen lassen. Aber Christsein funktioniert anders. Ich hänge mein Leben an Jesus Christus. Er ist der Bestimmer. Und er ist auch der Maßstab, wie ich leben soll. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. Damit beginnt eigentlich das wirksame Leben in Kampf. Dass ich weiß, alles, was ich bin und gebe, ist nicht aus mir selbst, sondern ist mir anvertraut worden. Das bedeutet, sich festzuhängen an das Leben eines Größeres. Nicht nur er ist der Bestimmer, sondern er gibt auch alles Gute. Und er gibt es nicht zum eigenen Verbrauch, zur eigenen Befriedigung, sondern er gibt es, um anderen zu dienen. Die Zunge ist gegeben, um mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Was heißt das praktisch? Die beste Zeit für Evangelisation ist am Abend. Die Leute alle müde sind.
Naja, immer wenn jemand erschöpft ist oder eben schwach ist oder Auferbauung braucht.
Ich denke, man kann das am besten daran erkennen, was Jesus über seinen eigenen Dienst gesagt hat. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gesandt zu den Verlorenen schaffen. Und wenn wir das ernst nehmen, macht das wirklich was mit uns. Warum ist die Party nicht der richtige Platz hier am Kasten?
Weil da eigentlich normal erstmal keine Trauernden sind, weil auf einer Party eigentlich Stimmung gemacht werden.
Genau. Du triffst doch nicht auf Menschen, die dich brauchen. Die Party an sich ist nicht unbedingt was Schlimmes oder was Schlechtes. Aber es ist nicht der Ort, an dem Menschen Hilfe suchen. Sie haben sich ja gerade im Programm zusammengestellt, wie sie mit der eigenen Frustration selbstständig zurechtkommen. Aber aus Krankenhaus oder aus Altenheim, vielleicht der erschöpfte Nachbar. Das sind Leute, die wir brauchen. Und das ist das Erste, was Gott, wenn jemand gläubig geworden ist, auch bei Menschen verändert. Dass nämlich die inneren Interessen sich zu wandeln beginnen. Dass sich das innere Interesse beginnt zu verändern. Das kann ich merken, dass wirklich Gottes Geist an mir wirkt, dass ich das Interesse an Dingen verliere, die für mich früher ganz normal waren. Und dass es mich hinzieht zu Menschen, die Hilfe brauchen. Und der zweite Teil, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie jemand höre. Das Beste ist, alle Morgen. Er weckt mich nicht nur manches Mal, sondern Gott ist bereit, jeden Tag, zu jeder Zeit, uns zu unterweisen. Hier steht nichts über bestimmte Methoden. Das kann die Morgenandacht sein. Das kann die persönliche Gebetszeit sein. Aber mehr im Sinne des Hörens als des Redens. Für mich ist es, und das beginnt sehr früh am Morgen, nämlich, sobald ich mich ins Bett lege, das Hören des Energieerzeugens. Weil nach jüdischer Rechnung beginnt der Morgen mit dem Sonnenuntergang. Und deswegen ist das entscheidend, wie wir uns zur Ruhe legen, wo wir uns in der Zeit die Ohren vollblasen mit irgendwelchen gewohnten Musik oder Geschimpfe oder schlechten Worten oder ob unser Ohr geweckt wird. Und ich möchte ausdrücklich Mut machen, dass wir mit dem Niederlegen in diese Haltung gehen, von Gott zu lernen. Und es sind ja gerade diese Zeiten der Stille, wo es leichter ist, auch zu hören. Und er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Wir achten meistens darauf, was wir hören. Und denken, das ist das Wichtigste. Aber dieser Text sagt uns, dass wie wir hören noch wichtig ist.
Also ehrlich hören, also dass man unbedingt alles aufsaugen will, was also wenn ich bei Jesus direkt gewesen wäre, würde ich ja ständig an seiner Seite kleben, weil ich wissen wollte, was er redet, was er sagt. Also immer, oder nicht?
Das ist die Haltung eines Lernens. Wir sehen ja, dass gerade gute Leute in Gefahr sind, aus dieser Lernhaltung rauszugehen. Wir können das bei Petrus sehen. Er hatte ganz bald den Reflex, selber zu erklären, was denn Jesus machen sollte. Das haben auch manche Christen. Ich kenne das auch aus den ersten Jahren meines Christen. Ich war voller Vorschläge, was Gott machen sollte. Und wenn er mir was gesagt hat, dann hatte ich ständig Verbesserungsvorschläge. Da lacht man heute drüber. Aber das war eine qualvolle Zeit. Es war eine qualvolle Zeit, bis ich gelernt habe, dass ich damit den Weg Gottes für mich blockiere, statt verbessere. Und deswegen ist das entscheidend, wie wir hören. Manchmal ist es ganz überraschend, was Gott uns sagt. Wir tun gut daran, wenn wir neugierig bleiben und auch bereit sind, ganz andere Dinge zu lernen, als wir sie bisher vielleicht in unserem Kopf festgehalten haben, vielleicht auch andere Menschen beigebracht. Bis heute ist das für mich eine interessante Entdeckungsreise durch die Bibel. So viele interessante Dinge über Familie, über das Reden, alles Dinge, die anders sind, als ich sie gelernt habe, sind diese Bereitschaft, uns das Ohr wirklich wegzumachen. Das ist die Voraussetzung, dass Gott uns wirklich gebrochen hat. Und dann haben wir den nächsten Vers, Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Wenn wir an das geöffnete Ohr denken, dann ist unsere erste Idee, ja, da muss der Ohrschmalz raus sein. Ich erinnere mich gut, eine meiner Töchter hat mal ganz doll geweint. War richtig in Panik, hat gesagt, Papa, ich bin taub geworden. Da hat sich so ein Tropfen gelöst und war direkt innen und hat den Gehörgang verstopft. So ein klebriger Ohrenschmalz. war irgendwie nach unten gefallen und hatte richtig das verstopft. Und die konnte echt nicht hören. Dann sind wir zum Arzt gefahren, hat das ausgespült, waren sie ganz erleichtert, dass das Hören nicht für immer weg ist. Es gibt solche Momente, wo unsere Ohren verstopfen und wo wir schlechter hören als normal. Aber ich denke, dass dieser Vers noch eine ganz andere Bedeutung hat. Das Wort vorgeöffnet ist nämlich gleich mit diesem Ohr durchbohrt. Mit was? Wer erinnert sich?
Ich bin mit dem Sklaven, oder?
Natürlich. Ja. Es gibt im Gesetz, ich denke im 4. Mose, ein merkwürdiges Kapitel. Es konnte sich damals bei den Israeliten jemand freiwillig in Abhängigkeit begeben. Er hat sich praktisch verkauft. Und er konnte auf diese Weise zum Beispiel einen Kredit kriegen. Er hat gesagt, ich brauche so und so viel Geld. Und dafür bin ich bereit, so und so lange bei dir zu arbeiten. So etwas gibt es ja heute noch genauso. Und überall auf der Welt, wo solche Verhältnisse sind, gibt es die sogenannte Schuldsklaverei. Zum Beispiel, ja, Schuldsklaven sind jetzt in Nordafrika viele, die konnten ihr Fluchtgeld nicht bezahlen und haben sich selber in die Abhängigkeit von einem Schlepper begeben. Und der hält sie so lange, dass sie so lange arbeiten, bis sie das bezahlt haben. Das heißt, derjenige kommt nie wieder frei, bleibt Sklave. Und sowas gibt in Pakistan ganze Generationen. Sie haben irgendwann einmal Geld geliehen oder Schulden gemacht. Und dann werden die Kinder weggenommen und die müssen es abarbeiten. Und dann werden dagegen Kosten gerechnet und sie kommen nie wieder raus. Diese Versklavung war im Volk Gottes verboten. Man konnte sich freiwillig in solche Abhängigkeit begeben, aber das war immer begrenzt. Nach 7 Jahren musste derjenige freigelassen werden und nach 7 mal 7 Jahren wurden alle Schuldner erlassen, die heute beim Insolvenzverfahren. Es gab aber eine Möglichkeit, wie diese Entlassung durchbrochen werden konnte. Diese Freilassung konnte geändert werden durch eine einzige Sache. Dieser Prozess der Entlassung aus der Schuld konnte von demjenigen, der die Schulden hatte, unterbrochen werden. Und zwar ist es dort geschrieben, Epheser 9, wenn ich das richtig genau habe. Wenn jemand sagt, es geht mir bei meinem Herrn so gut, ich will nicht mehr frei werden, dann muss er das durch eine Zeichenhandlung für alle Welt sichtbar durch eine symbolische Handlung. Und zwar, er hat so etwas wie einen Nagel genommen und hat sein Ohr an den Türpfosten selbst festgestochen. Das ist der Grund, warum ich solche Dinge nicht liebe. Weil das ist symbolisch, das klar von dir. Wenn das jemand gemacht hat, nicht symbolisch, dann hat er sich praktisch an das Haus des Chefs festgehängt. Festgenagelt. Er hängt sein Leben an den anderen. Wenn das jemand wollte, wenn jemand nicht frei werden wollte, dann war das Zeichen, wie er sich selber dauerhaft freiwillig an jemand anderen zu hängen. 2. Mose 21 kann das jeder nachlesen. Und das, ihr Lieben, ist die Nebenbedeutung dessen, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Das Ohr heißt nicht nach innen, sondern aufgestochen. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Das, was ich jetzt erklärt habe, bezieht sich auch auf diese Handlung. Dass Gott uns das Ohr so öffnet, dass wir zu seinem Dienst brauchbar sind, braucht notwendigerweise unsere Bereitschaft, unser Leben an Jesus Christus wirklich festzumachen und seine Worte mehr ernst zu nehmen als unsere eigenen. Und deswegen heißt es, ich bin nicht ungehorsam gewesen und weiche auch nicht zurück. Christsein bedeutet immer auch, dass der Wille Gottes wichtiger ist als unsere eigene Wille. Und es bedeutet zusätzlich, dass zwischendurch einfach alles wieder hinschmeißt. Jesus sagt ja das Gleichnis von dem Seemann, der die Saat auf verstreut. Und das heißt, der Same ist das Wort Gottes. Und er schafft vier Möglichkeiten, wie dieses Wort Gottes auf Menschen trifft, wo es kein Wort gibt, wo das Wort Gottes auf den Menschen trifft, wo es nicht das wirkt, was es eigentlich wirken könnte oder so. Und das zurückweicht, dass man sich entscheidet, mit Jesus zu gehen, aber später irgendwann wieder das beiseite legt. Weil es zu schwierig, weil es zu unbequem, weil es zu herausfordernd ist, das ist eine der größten Gefahren. Wir werden gerade Zeuge, wie in unserem Land noch Millionen von Bürgern das Wort Gottes in ihrer Kindheit oder in ihrer Familie gehört haben, aber sich bewusst entscheiden, was aus ihrem Leben rauskommt. Und das verändert die ganze Gesellschaft. Und deswegen ist die Herausforderung für uns, das mit uns machen zu lassen. Hier heißt es ausdrücklich nicht, ich habe mein Ohr geöffnet, sondern Gott, der Herr, hat mein Ohr geöffnet. Zu jemand, der wirklich im Dienst steht, gehört, dass er bereit ist, dass Gott das an ihm auch verändert. Im übertragenen Sinne, dass er uns an Jesus Christus festnagelt. Nächste Woche feiert die Christenheil Ostern. Und für viele Menschen ist es so, dass man einmal zurückschaut und sagt, ungefähr 2000 Jahre vorher, ist Jesus einmal ans Kreuz genagelt worden, nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern als unschuldiges Opfer, was die Sünde der ganzen Menschheit trägt. Er hat den Tod gelitten und ist begraben worden. Aber Gott hat ihn auch zum Zeichen, dass er dieses Opfer angenommen hat, am dritten Tag wieder auferweckt, dieser Jesus lebt. Vielen ist dabei unbewusst, dass Gott uns als Christen als solche ansieht, die mit Christus gekreuzigt worden sind, und mit ihm begraben worden und mit ihm wieder auferweckt worden. Das heißt, mit Jesus Christus eins gemacht. Gott sieht uns an als solche, die mit Christus am Kreuz waren. Deswegen ist unsere Sünde zu Ende. Und mit ihm begraben, das bezeugt man bei der Taufe. Und mit ihm leben wir heute.
Warum sind wir hier?
Ganz für Gott, getrennt von dem eigenen Willen. Und als letztes. Wenn Gott so an uns handelt, wenn wir bereit sind, so umgestaltet zu werden, wenn Gott so handelt, wie jetzt eben über das gelesen haben, und wenn wir das ernst nehmen, dass wir wirklich mit Jesus Christus eins gemacht sind, dann und nur dann ist das möglich, was wir im Vers 6 lesen. Ich habe das ausgehalten, dass ich geschlagen worden bin. Ich habe das ausgehalten, dass man mich gerissen hat und ich habe das ausgehalten, was ich angesprochen habe. Spätestens dann hört es nämlich auf, was man als Mensch aushalten kann. Es gibt nur Menschen, die sind bereit, Schmerzen auszuhalten. Aber wenn so eine Schande auf sie kommt, dass sie angesprochen werden, spätestens dann reagiert man.
Und sagen wir mal,
ich habe das einmal schon erzählt. Ich habe im Internet gesehen, wie die ISIS Verbrecher einen Christen tot gemacht haben. Ich weiß nicht, ob in Mosul oder in Raqqa, mitten auf der Straße, haben so einen Mann, so in meinem Alter, gestanden um ihn herum. Und ich habe in diesen Jahren viele Christen sterben sehen. Aber das war ein Mann, der ist erhobenen Hauptes.
Aber was?
Das konnte man sehen, ganz ohne Angst, ganz ohne Sorge, ganz ohne Hass. Er ist als Sieger vor Jesus gekommen. Das war ein Vorbild für mich. Und solche Menschen ändern was bei denen, auf die sowas sehen. Schau mal, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da war der Offizier, der diese Hinrichtung beaufsichtigt und befohlen hatte, in dem Moment, als Jesus stirbt, das war wirklich Gottes Hand. Es wird immer erzählt, das waren Germanen und das ist der erste Christ, der hier aus diesem. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Steht so nicht in der Bibel. Wie er überzeugt wird, hat zu tun mit der Art und Weise, wie Jesus sein Leben lässt. Es ist uns gesagt, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben lässt für seine Freunde. Und in letzter Konsequenz bedeutet Christ sein die Forderung, die Bereitschaft, um der Liebe Gottes willen unser Leben zu geben. Das hat diesen Weg, den wir heute in diesem Gott, der Herr, hilft mir. Das lesen wir zweimal, Vers 7 und Vers 9. Gott, der Herr, hilft mir, deswegen kann ich stehen bleiben. Gott, der Herr, hilft mir, deswegen kann niemand ein verdammendes oder vernichtendes Urteil sprechen. Mit dieser Gewissheit gehen wir hoffentlich in diese Vorträge durch. Er erzählbar an unserer Seite, egal wie schwierig unser Leben ist. Und seinen Willen wollen wir auch für die Schwierigkeiten erzählen.